Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also, da gibt es einfach Altersarmut, das kann man einfach nicht vom Tisch wischen.
Es gibt etliche, die haben wirklich richtig wenig Geld. Die müssen sich auch überlegen, ob sie hier für 1,50 ein Stück Kuchen sich erlauben können und für 50 Cent eine Tasse Kaffee.
Wie kann ich sparen? Wie? Wenn die Miete zwei Drittel meine Rente ist.
Können Sie sich vorstellen, was die Leute an Rente kriegen, die mal geringfügig gearbeitet haben, vielleicht mal 5 Kinder hatten?
Und dann habe ich ihr gesagt, Ihnen steht aber das und das zu. Grundsicherung im Alter, und das will sie nicht. Weil da so viel Scham dahinter ist und sie sagt, ich war ja mein ganzes Leben lang arbeiten, jetzt kann ich doch keine Sozialleistung beantragen. Wo alle sagen, doch, das steht Ihnen zu.
Der wohlverdiente Ruhestand hat ja für immer mehr Menschen mit dem sorglosen Lebensabend nicht mehr das Geringste zu tun, wenn etwa das Geld für die Miete kaum noch reicht oder man beim Einkauf auf jeden Cent achten muss. Bei immer mehr alten Menschen reicht die Rente nicht. Sie sind auf Grundsicherung angewiesen, die meisten davon Frauen. Warum ist das so? Wie entsteht Altersarmut? Die Gründe sind vielfältig und ich habe für dieses Wochenendjournal Seniorinnen getroffen, die arbeiten gehen, um die Rente aufzubessern. Wenige, die Hilfsangebote annehmen und viele, die über Geld nicht reden möchten. Altersarmut, noch immer ein schambesetztes Thema. Darum geht es in diesem Wochenendjournal. Herzlich willkommen, sagt Anja Nehls. Kaffee und Live-Gitarrenmusik, das bietet der Otto-Treff in Berlin-Moabit heute Nachmittag. Der Eintritt ist frei und das ist auch wichtig, weil hier in der Gegend viele ältere Menschen leben, darunter viele, die mit wenig Geld auskommen müssen, und für diese ist das hier eine ganz wichtige Anlaufstelle. Der Otto-Treff liegt im Erdgeschoss in einer kleinen Straße. An den Wänden hängen Landschaftsaquarelle, die Seniorinnen hier selbst gemalt haben, und auf den Tischen stehen Etageren, die sie aus nicht mehr benötigten Tellern und Schüsseln ebenfalls selbst hergestellt haben. Und die gute Seele des Ganzen, das ist Eva-Maria Käs, die hier mit einem winzigen Budget versucht, Angebote zu machen, die sich die Besucherinnen auch leisten können. 6.600, ein bisschen mehr sogar, kommen pro Jahr. Und zwar in zwei doch relativ kleine Räume, wo man dann schon mal ein bisschen zusammenrücken muss, oder?
Das ist eine ehemalige Kneipe. Eine Einrichtung für ältere Menschen ist es seit 2016. Finanziert vom Bezirksamt bieten wir Freizeitgestaltung für ältere Menschen aus der Umgebung an. Es ist offen, jeder kann kommen, der Interesse hat. Wir bieten Sprachkurse an, Sport, Qigong, Malen, Singen, natürlich auch Kaffeeklatsch und Spiele nachmittage, aber auch Gedächtnistraining. Es gibt etliche, die haben wirklich richtig wenig Geld. Die müssen sich auch überlegen, ob sie hier für 1,50 ein Stück Kuchen sich erlauben können und für 50 Cent eine Tasse Kaffee. Die müssen wirklich dann auch umdrehen. Das wird aber selten thematisiert. Die kommen dann nicht mehr. Bei vielen ist es schambehaftet. Naja, also wir haben viele, die sagen, meine Güte, wenn der Otto-Treff zumachen würde, das wäre eine Katastrophe. Ich wüsste gar nicht mehr, wohin.
Und das sind hauptsächlich Frauen wahrscheinlich auch, die kommen hier, ne?
Naja. Ja. Männer trauen sich weniger. Die kommen nicht zum Spielenachmittag oder zu einzelnen Veranstaltungen.
Was bedeutet das für diese Männer?
Die sitzen dann alleine zu Hause. Vereinsamung steigt. In der Regel steigt dadurch auch der Erkrankungsgrad. Depressionen im Alter steigen, ist auch ein Thema hier bei uns. Und auch das ist so ein schambehaftetes Thema, ne? Das heißt, ich war halt mal nicht so gut drauf oder so. Auch runtergespielt oft.
Auch heute sind nur Frauen zu Gast, die jetzt an kleinen Tischen sitzen und der Gitarre zuhören und mit denen ich jetzt mal versuchen will, über dieses Tabuthema Altersarmut zu reden. Brigitte ist zum Beispiel hier, 69 Jahre alt, sehr schlank, mit ganz kurzen Haaren und großer bunter Brille. Gisela, 85, wohnt hier gleich um die Ecke und Elvekia, die einmal pro Woche für die anderen Senioren Spanischunterricht gibt und heute hier einfach mal ein bisschen plaudern will. Und tatsächlich können wir dann irgendwann auch über Geld reden.
Ich bin jetzt 73 und ich habe keine gute Rente. Ich habe 1200. Dazu sind sie aber abgeschlossen von allen möglichen Sachen. Sie gehen nicht ins Kino, sie gehen nicht ins Theater, sie machen keine Fitnessstudios, man ist arm.
Man hat nicht eine große Rente, ich habe auch keine große Rente, aber unter Altersarmut hole ich mich nicht. Ich meine, ich bin in der Zeit geboren worden, als der Krieg war und wir sehr, sehr wenig Geld hatten. Und ich habe dieses Sparen gelernt schon im Krieg. Und ich kann gar nicht anders als sparen.
Wie kann ich sparen? Wie? Wenn die Miete zwei Drittel meine Rente ist. Hallo?
Dieses Gejammeren mit Altersarmut, also wenn Sie sagen, was man mindestens haben muss, dann falle ich darunter. Aber ich fühle mich nicht darunter.
Also ich meine, ich habe 700 Euro und muss halt irgendwie noch Treppen putzen, damit ich über die Runden komme. Also ich habe zwei Häuser, die ich putze. Ich habe dann halt so 1100 und ich komme auch gut aus mit dem Geld, aber ich gucke auch schon, was gibt es umsonst, ne? Also es gibt ja auch in Berlin ziemlich viele Sachen, die man umsonst kann.
Ich konnte immer sehr gut rechnen und ja, komme aus. Also ich würde mich nicht als arm empfinden.
Also das gibt einfach Altersarmut, das kann man einfach nicht vom Tisch wischen, so, ne? Ich meine, wir können uns ja wirklich nicht beschweren und da hat die Dame wahrscheinlich auch recht, also weiß ich, wenn man mal in Indien war, dann weiß man, was Armut ist, so, ja, ne? Ja. Also man wird hier schon ganz gut abgefedert, aber ich denke, es gibt Altersarmut und wenn man sich die Mieten anguckt, die ständig steigen, die Energiekosten werden teurer. Und ich meine, da kriegt man schon irgendwie Schiss, kann ich mir die Wohnung noch leisten, ne?
Also bei der Miete kann man natürlich nicht sparen, bei Kleidung und Freizeitaktivitäten schon eher. Aber wie sieht es mit Essen aus? Reicht das Geld für gesunde Lebensmittel und gesundes Essen?
Also ich meine, ich koche immer, ne? Also ich kaufe keine Fertigprodukte oder so. Dann friere ich mir die Sachen ein, so portionsweise. Also dann esse ich davon 10-mal.
Beispiel gibt es irgendwo mal ein Sonderangebot.
Ich bin Lebensmittelretterin, Futscherin. Weil sonst hätte ich wirklich nie für ein gutes Essen gehabt. Und das Essen ist gut, ist intakt.
Beim Foodsharing holen also Lebensmittelretterinnen wie Elvekia die Sachen aus Supermärkten ab, die da sonst weggeschmissen werden würden. Ab und zu werden diese Lebensmittel dann auch kostenlos hier im Otto-Treff verteilt, hat mir die Leiterin Eva-Maria Käs erzählt. Und die sind dann auch immer rasend schnell weg. Holen ihre Besucherinnen denn sonst auch Lebensmittel bei der Tafel?
Die Leute sagen das selten von sich, wenn sie zum Beispiel zur Tafel gehen. Ich weiß es von einigen, aber nur weil ich sie da in der Schlange habe stehen sehen.
Aber um zu der Tafel zu gehen, müssen sie auch arm sein.
Ich bin nicht arm.
Sagt zumindest Gisela und Elvekia und Brigitte gucken ein bisschen zweifelnd. Wir sind also mittendrin in der Diskussion und ich stelle mal in den Raum, dass viele, die arm sind, sich das vielleicht auch deshalb nicht eingestehen wollen, weil einem ja häufig irgendwie so das Gefühl vermittelt wird, man sei selber schuld an einer geringen Rente oder wenig Geld, so nach dem Motto, nicht genug gearbeitet, nicht genug verdient. Wie sehen Sie das?
Ich komme ja aus Südamerika. Ich habe 33 Jahre in Deutschland gearbeitet, 5 Jahre als Pflegehelferin. Ich war damals überqualifiziert in die 80er Jahre. Ich war Pflegemanagement. Ich habe studiert in Lateinamerika. Dann kam man nach Deutschland und da sind sie gar nicht. Da sind sie Pflegehelferin. Da müssen sie putzen, da müssen sie Wasser verteilen an die Patienten. Ich habe so lange gearbeitet und jetzt muss ich in Armut leben.
Aber ich denke, diese Altersarmut gibt es einfach. Und da sind Frauen mehr betroffen als Männer einfach durch die Kindererziehung und weiß ich was alles.
Also Hort oder Krippe oder sowas gab es nicht.
Also bist du zu Hause geblieben, weil du deine Jörn selbst großgezogen hast. Und dann, als ich das letzte einigermaßen groß hatte, hat eben mein Mann entschieden, dass ich zu seinem Niveau passe. Ich war hier 25 Jahre verheiratet, die Ehe mich entsorgt hat. Ich habe 400 D-Mark damals bei der Scheidung von ihm rüber zu mir gekriegt. Wenn sie den gleichen Beruf machen, kriegen die Frauen weniger.
Ihr habt recht. Frauen verdienen wir hier nie wie die Männer, auch wenn dieselbe Qualifikation.
Und deshalb sind auch weit mehr Frauen von Altersarmut betroffen als Männer. Und viele würden niemals um Hilfe bitten, auch nicht ihre eigenen Kinder, weil sie einfach niemanden zur Last fallen wollen. Noch nicht mal am Ende ihres Lebens, das hat mir ganz am Schluss noch Brigitte erzählt.
Meine Beerdigung habe ich auch schon alle erledigt.
Ist schon bezahlt?
Ist schon bezahlt, ja, ja. Also muss ja nicht meine Tochter machen nachher, ne? Also das muss ich ja entscheiden, oder?
Du, ob ich das war, einfach wunderbar, ein paar Liebe zum Donner. Auch immer nur ein brennend heißer Sturm.
Ich bin ja Geburtsjahrgang 1967 und gehöre damit zu den geburtenstarken Jahrgängen, also den sogenannten Babyboomern, die so in den kommenden Jahren dann irgendwann in Rente gehen werden. Und weil wir viel zu wenig Kinder bekommen haben, werden dann viele Rentner von vergleichsweise wenig Beitragszahlern finanziert werden müssen. Und das Thema Altersarmut könnte ein wachsendes Problem werden. Bereits jetzt steigt die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die Grundsicherung bekommen, entweder weil sie gar keine Altersversorgung haben oder weil die eben nicht reicht. Das will ich jetzt mit Ute Klammer am Telefon besprechen. Sie ist Professorin am Institut für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen und Geburtsjahrgang 1963 und hat zum Thema Altersarmut ein Buch geschrieben. Hallo Frau Klammer, müssen wir uns Sorgen machen?
Die jetzigen Babyboomer, also die jetzt bald in Rente gehen, die sind ja auch noch relativ gut abgesichert, zumindest in großen Teilen der Bevölkerung.
Dann hoffen wir mal, dass das stimmt und reden über den anderen Teil der Bevölkerung, der eben nicht gut abgesichert ist. Wer ist das und wer wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit von Altersarmut betroffen sein?
Auf jeden Fall sind es häufig Personen, die im Erwerbsleben schon arm waren, die dann auch im Rentenalter arm sind. Menschen werden ja aus sehr unterschiedlichen Gründen arm. Das kann an der Erwerbsbiografie liegen, das kann an der Familienbiografie liegen, an ihrer Gesundheit. Also wir wissen auch, dass viele Langzeiterkrankte natürlich irgendwann in Armut geraten. Das kann der fehlende Bildungsabschluss sein. Aber auch, dass Leute zum Beispiel zu wenig vorgesorgt haben oder aus einem anderen Land zugewandert sind.
Also das heißt, es gibt bestimmte Risikogruppen, die Sie ja auch in Ihren Veröffentlichungen beschrieben haben. Und dazu zählen die, wie Sie sie genannt haben, umbruchsgeprägten Ostdeutschen. Was bedeutet das?
Typisch für die Erwerbsbiografien in Ostdeutschland war ja eigentlich eine sehr durchgängige Erwerbsarbeit, weil es das Recht auf Arbeit gab, was es ja im Westen nie gab. Und auch, weil die Frauenerwerbstätigkeit ja sehr viel höher war und auch die Frauen durchgängige Erwerbsbiografien hatten. Das heißt also, dass diejenigen, die schon rentennah waren oder sogar Rentner, als es zur Wiedervereinigung kam, in der Regel gute Renten erzielt haben. Diejenigen aber, die im mittleren Lebensalter waren, als es zum gesellschaftlichen Umbruch kam, die haben oft lange Zeiten der Erwerbslosigkeit eben wendebedingt hinter sich gebracht. Und da sieht das schon ganz anders aus. Was auch sehr typisch war, die hatten eben fast alle Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung, aber es gab in der DDR quasi keine Betriebsrentensysteme. Das heißt, denen fehlt auch oft diese sogenannte zweite Säule der Betriebsrenten, die zumindest ein Teil der älteren Bevölkerung in Westdeutschland hat. Und sie hatten eben oft durch die Wende auch nicht die Möglichkeit, private Vorsorge aufzubauen, sprich die dritte Säule aufzubauen.
Und das ist ein wachsendes Problem, weil diese Menschen ja jetzt in Rente gehen. In Ostdeutschland sind relativ gesehen mehr Männer von Altersarmut betroffen und in Westdeutschland mehr Frauen. Das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Und das liegt an dem unterschiedlichen Rollenverständnis in Ost und West. Sie haben ja eben schon gesagt, im Osten arbeiten deutlich mehr Frauen als im Westen. Und die, die arbeiten, haben natürlich auch später höhere eigene Renten. Aber für die anderen bedeutet das ja nicht zwingend den Weg in die Altersarmut.
Wenn alles gut läuft, sind die Frauen durchaus nicht altersarm, weil sie ja, wenn sie weiter in der Familie leben mit Partner, dann vom gemeinsamen Haushaltseinkommen und der meist hohen Rente des Mannes profitieren. Wenn sie aber jetzt verwitwet sind, dann haben sie vielleicht auch noch das Glück, eine gute Witwenrente zu bekommen. Wenn sie aber zum Beispiel nicht verheiratet waren, dann haben sie das nicht. Und wenn sie geschieden sind, dann kommt es eben darauf an, wie lange die Ehe gedauert hat. Für den Fall einer Scheidung nach langen Jahren der Ehe sind wir eigentlich in Deutschland ganz gut aufgestellt durch den Versorgungsausgleich im Rentensystem, weil eben ein Teil den Frauen übertragen wird, wenn sie weniger Entgeltpunkte erworben hatten. Aber oft werden Ehen ja auch früher geschieden und dann wird relativ schnell die Frau wieder auch auf den Arbeitsmarkt und das eigene Erwerbseinkommen verwiesen. Oft haben die aber dann doch in der Zeit Qualifikationen verloren und kommen nicht mehr so schnell und so gut in den Arbeitsmarkt hinein. Und dann wirkt sich das natürlich auch gewaltig auf die späteren Rentenansprüche aus.
Eine weitere Risikogruppe, die Sie in Ihrem Buch beschrieben haben und wahrscheinlich unabhängig von Ost- und Westbiografien, sind die Selbstständigen. Warum?
Wir reden hier nicht über die verkammerten Berufe, Ärzte, Rechtsanwälte und Ähnliches, sondern die neuen, oft prekären Selbstständigkeiten, die kleine Selbstständigkeiten, die sind eben ganz schlecht bei uns abgesichert, weil die nicht obligatorisch rentenversichert sind. Und diese Menschen haben oft dann noch ihr letztes Vermögen aufgebraucht, um ihre Selbstständigkeit, wenn es nicht so gut lief, dann noch über eine gewisse Zeit zu retten, bis sie einsehen mussten, dass es eben vielleicht dann doch nicht mehr funktioniert hat oder sie insolvent waren. Das heißt, sie haben auch das, was sie schon zur Alterssicherung selber zurückgelegt hatten, oft dann wieder in dieser Zeit aufgebraucht. Und die sind oft sehr schlecht in Deutschland gesichert.
Und als letzte und in der Bedeutung für das Altersarmutsrisiko weiter wachsende Gruppe sind die Zugewanderten zu betrachten. Aber auch dabei nicht alle, oder?
Das Entscheidende ist zum einen, aus welchem Land ist jemand gekommen und welche Rentenansprüche hat er da vielleicht schon erworben, die hier möglicherweise noch mit zu einem besseren Alterseinkommen führen. Ich sage jetzt mal, in der EU ist das relativ unproblematisch, oft jedenfalls, wenn keine zu großen Brüche entstehen. Es gibt auch Länder, mit denen hat Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen, dann ist da auch noch einiges möglich. Aber es gibt eben auch viele Länder und dazu gehören eben gerade Länder, aus denen Menschen geflüchtet sind zu uns. Da kommt vermutlich gar nichts an Rentenansprüchen mit. Das sind auch andere Lebensverhältnisse dort. Also Leute kommen hier vielleicht in der Mitte ihres Lebens und haben kaum noch eine Chance, hier in Deutschland angemessene Rentenansprüche aufzubauen. Die brauchen ja oft auch länger, um überhaupt im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Oder sie finden nur Tätigkeiten, die eben zu einer geringen Bezahlung führen, teilweise vielleicht auch nicht sozialversicherungspflichtig. Und da ist das deutsche Rentensystem einfach brutal.
Was müsste oder könnte man ändern, um das Risiko für Altersarmut zu verringern?
Nehmen wir jetzt mal die Alleinerziehenden. Da würde ich sagen, ein wesentlicher Schlüssel ist einfach auch bessere Kinderbetreuung, die es Müttern, es sind meistens Mütter, vereinzelt Väter, besser ermöglichen würde, auch wirklich im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wir müssen an so etwas ansetzen wie dem Gender Pay Gap, der in Deutschland besonders groß ist. Und das wirkt sich alles unmittelbar später auf die Rentenansprüche, vor allem von Frauen, aus. Wir müssen an den Rollenbildern etwas ändern und zum Beispiel auch jungen Frauen deutlich machen, dass es eigentlich keine Option mehr heute ist, lange dem Arbeitsmarkt fern zu bleiben und sich darauf zu verlassen, dass man vielleicht über den Familienzusammenhang, über die Ehe später gesichert ist. Ein anderer Ansatzpunkt wäre natürlich jetzt, betriebliche Vorsorge zu stärken und die Möglichkeiten zur privaten Vorsorge auch junge Menschen stärker darauf vorzubereiten, dass sie auch selber vorsorgen müssen. Wir sind jetzt in einem Drei-Säulen-System, da kann man sich auch nicht nur auf die gesetzliche Vorsorge verlassen. Bei den Selbstständigen geht es um eine Versicherungspflicht, die in meinen Augen ganz hohe Priorität haben sollte. Und bei Migranten wird es schwierig bleiben, weil ein System, was am Lebenslauf, am Erwerbslebenslauf ansetzt, wird nie zu guten Rentenansprüchen für Personen führen können, die spät zugewandert sind oder eben mit schlechten Arbeitsmarktchancen. Die werden weiter in unserem System auf Bürgergeld oder Mindestsicherungselemente angewiesen sein.
Als ob ich nichts anderes gemacht hätte. Also ich habe da keine Schwierigkeiten dadurch, dass man so lange gearbeitet hat in dem Job. Und das ist immer das Gleiche. Einnahmen sind Einnahmen und Ausgaben sind Ausgaben. Also.
Sagt Marina, die hier vor mir am Schreibtisch sitzt. Ich besuche sie nämlich gerade in der Verwaltung des Catering-Unternehmens 40 Seconds, die sich hier in einer modernen Büroetage in Berlin-Charlottenburg befindet. Hier hat also Marina ihren Arbeitsplatz mit PC und ein paar Ordnern, die darauf warten, bearbeitet zu werden. Und zwar von Marina, mit 69 Jahren hier die weitaus älteste Mitarbeiterin. Was machen Sie hier genau?
Finanzbuchhaltung. Im Moment kontiere ich die Rechnung, die Kollegen erfassen. Und wir gucken mal drüber, kontieren die. Und dann werden halt Einnahmen, Ausgaben verbucht. Ich habe schon über 40 Jahre gemacht.
Denn eigentlich ist Marina schon in Rente, aber gehört zu den vielen Menschen, die auch noch im Rentenalter arbeiten, deren Zahl sich laut Statistischem Bundesamt innerhalb von 10 Jahren auf rund 20% verdoppelt hat. Viele arbeiten ja weiter, weil sie das wollen, viele aber auch, weil sie müssen, weil das Geld sonst nämlich einfach nicht reicht. Und da sich Marina dankenswerterweise bereit erklärt hat, über ihre finanzielle Situation zu sprechen, frage ich gleich mal als erstes, wie hoch ist ihre Rente?
Also ich bin im Monat bei 1.375,95. Nach 40 Jahren arbeiten. Und können Sie sich vorstellen, was die Leute an Rente kriegen, die mal geringfügig gearbeitet haben, vielleicht mal 5 Kinder hatten?
Wie viel zahlen Sie Miete?
Ich zahle netto 400 Euro.
Oh, dann kommen Reisekosten, Nebenkosten.
Genau. Und da bin ich dann irgendwo bei 800 Euro. Telefon muss man ja heute haben, in meinem Alter sowieso.
Das heißt, der Verdienst hier ist für Sie hoch willkommen, kann man so sagen?
Eigentlich schon, ja. Genau. So, dass man sagt, wenn irgendwas kaputt geht oder Jahresabrechnung für Strom und Gas kommt, da muss man dann sich keine Sorgen machen. Naja, es darf ja aber nichts kaputt gehen, ne? Also wenn man jetzt nicht irgendwo mal von früher vielleicht mal so ein bisschen Geld auf die hohe Kante gelegt hat, sieht schlecht aus.
Natürlich hat Marina in den 40 Jahren Arbeit auch Beiträge in die Rentenversicherung bezahlt, aber die Rente berechnet sich ja nach so einem komplizierten System in Abhängigkeit von dem, was man so in seinem gesamten Arbeitsleben verdient hat. Warum ist die Rente so niedrig? Was haben Sie gemacht in der Vergangenheit?
Ich habe BWL studiert ein paar Jahre und dann habe ich 3-mal jeweils über ein Jahr Weiterbildung gemacht und eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als Buchhaltung. 15 Jahre waren wir selbstständig und ich war auch für die Buchhaltung zuständig. Sie müssen sich vorstellen, Aufbau Ost, und da gehen Sie als jungfräulich neue Firma auf den Markt. Da verdienen Sie nicht viel.
Was Marina und ihr Mann im Detail gemacht haben, will sie jetzt nicht so genau erzählen. Während der Selbstständigkeit hat sie jedenfalls nicht so viel für das Alter zurücklegen können. Außerdem hat sie Kinder bekommen, sich dann von ihrem Mann getrennt, wieder als Angestellte gearbeitet, auch nicht so üppig verdient. Was haben Sie gemacht danach?
Bei Zeitarbeitsfirma gearbeitet, 3 Jahre, glaube ich. Mal bei eBay und 13 Jahre bei einer Firma war ich angestellt, bis dann Corona kam und dann habe ich gesagt, ich bin sowieso Rentnerin, also genieße ich jetzt die Zeit.
Aber so richtig genießen kann man die Zeit mit wenig Geld dann eben auch nicht und deshalb nun der Job hier, 3-mal pro Woche auf Teilzeitbasis. Was haben denn Ihre Kinder dazu gesagt?
Ich habe Enkelkind, also könnte man aufpassen, aber der Junge geht auch in die Kita, die Kinder kommen allein klar. Und ja.
Und ja, hat auch Silva Polenz gesagt. Das ist die Personalchefin von 40 Seconds und das ist ein Catering-Unternehmen, das unter anderem auch viele Berliner Schulen mit Schulessen beliefert. Wir haben uns jetzt mal gemeinsam mit dem Geschäftsführer Thorsten Schermal in so einen kleinen gläsernen Besprechungsraum zurückgezogen. Die Firma beschäftigt derzeit außer Marina noch 4 weitere Rentner und Rentnerinnen, die hier Silver Talents genannt werden und an den Schulen bei der Essensausgabe für die Kinder und Jugendlichen helfen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Silver Talents? Was kommen da für Rückmeldungen zum Beispiel aus den Schulen?
Der O-Ton ist immer wieder, genauso jemanden brauchen wir, weil die wissen, wie man arbeitet. Also das ist so ein bisschen vielleicht plakativ, aber das stimmt aber vielleicht auch mal da und dort, nicht? Das ist auf jeden Fall ein guter Weg und also ich freue mich darüber, dass das so funktioniert und die Integration und die Zusammenarbeit ist hier super und es funktioniert gut und ist sogar sicherlich manchmal zuverlässiger und mit mehr Respekt vor der Arbeit als vielleicht manche junge, neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.
Und welche Gründe geben die Bewerberinnen und Bewerber dafür an, dass sie hier im Rentenalter noch arbeiten wollen? Spaß an der Arbeit oder ich muss Geld verdienen?
Also vordergründig, das, was ich tatsächlich gehört habe, war einfach noch mal ein bisschen raus, unter Leute, soziale Kontakte.
Ich glaube schon auch, dass natürlich mit Sicherheit auch Geld eine Rolle spielt, würde nicht jeder sagen, oder? Ne? Das denke ich schon, aber auf jeden Fall. Ich meine, wenn das wirklich nachher auch sichtbar und merklich im Portemonnaie zu erkennen ist, dann ist das auf jeden Fall sicherlich auch ein Grund. Aber trotzdem keiner so richtig darüber reden möchte.
Weil Altersarmut dann doch so ein Tabuthema ist und weil es für viele ja auch irgendwie peinlich ist. Natürlich ist auch für Marina beides wichtig, das Geld und dass sie wieder unter Menschen ist und gebraucht wird. Sie ist jetzt hier wirklich Teil des Teams, arbeitet Teilzeit und verdient deutlich über Mindestlohn, darf als Rentnerin ja neuerdings auch in beliebiger Höhe dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird, muss allerdings die Einkünfte versteuern. Ich bin jetzt nochmal zurück an Ihrem Schreibtisch. Wie sehr lohnt sich das Ganze eigentlich für Sie?
Naja, es kommt ja nur darauf an, was ich dann am Ende des Jahres nachzahlen muss, weil dann wird ja die Rente und mein Verdienst zusammengerechnet und dann kommt diese Lohnsteuertabelle und die ist immer degressiv steigend und hast du nicht gesehen? Also das kann ich nur am Ende des Jahres sagen, wenn Bescheid vorliegt, ja? Ob ich jetzt umsonst gearbeitet habe, also umsonst bestimmt nicht, aber wie viel an Steuer noch anfällt.
Also erstmal abwarten und dann weiterarbeiten. Wie lange haben Sie sich noch vorgenommen?
Wenn nichts dazwischen kommt und die Gesundheit noch mitspielt, 5 Jahre und dann ist finito l'amore.
Ich habe da bisher auch wirklich sehr wenig drüber nachgedacht. Das Problem für später.
Man schiebt es ein bisschen weg.
Ich habe so viel in unserer Generation, worüber wir nachdenken. Also ich weiß nicht, ich war auch mal ganz aktiv mit den Gedanken immer in der Klimakrise und so, dass ich da gar keinen Kopf hatte für Zukunft. Auch gar nicht erst die Lust, sich damit zu beschäftigen.
Ja, oder einfach komplett ignorieren das Thema.
Und vielleicht ist es ja auch kein Wunder, dass das Thema Alter und Vorsorge fürs Alter noch so unendlich weit weg erscheint, wenn man gerade erst ganz knapp über 20 ist. Ich bin nämlich mit zwei Studentinnen hier, viertes Semester Wirtschaftsingenieurswesen und Elisabeth, zweites Semester Soziale Arbeit, bei der Verbraucherzentrale Berlin in einem sehr nüchternen Besprechungszimmer, in dem Volker Schmidtke von der Verbraucherzentrale zum Thema Altersvorsorge und Geldanlage berät. Und ich glaube, wenn ich die beiden nicht motiviere, hätte, wären Sie natürlich heute nicht hier. Da müssen Sie beide auch ein bisschen grinsen. Was wissen Sie beide über Geld im Alter?
Also man hört, glaube ich, dass man es vor allem nicht mehr bekommt, wenn wir mal dran sind.
Weniger aber Kinder, die in Rentenversicherungen einzahlen später und irgendwie lauter solche Geschichten, also dass weniger Leute geboren werden.
Bis 75 arbeiten und deswegen dann auch so diese unterschwellige Panik, habe ich das Gefühl, zumindest bei uns in der Generation, dass man dann so ist, okay, dann lege ich am liebsten möglichst viel Geld jetzt schon beiseite und investiere es irgendwo anders rein, also zumindest in meinem Umfeld. Ist das so? Gibt es da wirklich eine aktive Gefahr für unsere Rente?
Also Norbert Blüm, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, der war mal Bundesarbeitsminister, hat mal gesagt, die Rente ist sicher. Da haben sich viele so ein bisschen amüsiert drüber, aber im Prinzip hat er recht, die Rente, also die gesetzliche staatliche Rente ist sicher. Die Frage ist nur, wie hoch wird sie ausfallen? Das ist schon ein verlässlicher Sockel der Altersvorsorge, der allerdings in der Regel nicht reicht.
Ja, jedenfalls nicht, wenn man nicht sehr viel verdient und sehr lange gearbeitet hat. Denn so ganz grob gesagt richtet sich die Rente, die gesetzliche, ja eben danach, wie viel man im Laufe des Arbeitslebens an Beiträgen so eingezahlt hat. Fia und Elisabeth haben inzwischen Block und Stift rausgeholt. Habt ihr eigentlich jemals in der Schule über dieses Thema geredet?
Also ich glaube gar nicht.
Nee, in der Schule auch gar nicht. Jetzt im Studium habe ich das Recht der Sozialleistung als ein Modul. Aber so richtig um Rente und was steht jetzt als erstes an und wie gehe ich dann weiter? Gar nicht.
Aber um zu entscheiden, was als erstes ansteht, muss man natürlich erstmal wissen, was es überhaupt so an Möglichkeiten gibt. Und dafür ist Volker Schmidtke da. Wie funktioniert Altersvorsorge in Deutschland?
Der Gesetzgeber hat drei Säulen der Altersvorsorge geschaffen. Die erste Säule beinhaltet im Wesentlichen die gesetzliche Rente. Dann gibt es die zweite Säule. Das ist die staatlich geförderte Altersvorsorge. Da fällt die betriebliche Altersvorsorge rein, auf die man einen Anspruch hat, wenn man angestellt ist. Da fällt auch Riester rein. Und dann gibt es die sogenannte dritte Säule der Altersvorsorge. Die ist gar nicht weiter definiert. Die enthält sozusagen alles andere. Also beispielsweise da drin finden sich dann so Optionen wie Aktien, ETFs. Lebensversicherungen sind dann natürlich auch drin, Rentenversicherungen. Also reine Lebensversicherung gibt es eigentlich kaum mehr. Das ist immer so, dass man dann am Schluss wählen kann, ob man Kapital nimmt oder sich das als Rente auszahlen lässt.
Nun werden Fia und Elisabeth ja hoffentlich irgendwann ihr Studium abschließen und dann hoffentlich einen gut bezahlten Job bekommen. Insofern sind sie ja hier schon in einer etwas privilegierteren Situation. Beide stammen auch aus Familien, in denen die Eltern Jobs haben und Geld verdienen. Aber wie viel Einkommen bringt am Ende wie viel Rente? Also wenn man sich jetzt nur auf die staatliche Rentenkasse verlassen würde, dann ist man ja häufig mal geschockt, wie wenig es am Ende dann doch ist, oder?
Ja, also man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn man durchschnittlich verdient, das wären im Moment 3.500 im Monat, und zum Beispiel 40 Jahre lang arbeitet, dann hat man nachher eine Rente von 1.500 Euro brutto. Also sprich, es reicht in der Regel, wenn man so weiterleben will, wie man vor dem Rentenbeginn gelebt hat, nicht.
Also braucht man dann zusätzlich eine betriebliche Altersversorgung, die man bekommen kann, wenn man angestellt ist. Und, beziehungsweise oder, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich privat absichern, wenn man sich das hoffentlich leisten kann. Also sprich, wenn genügend Geld da ist, um ein bisschen was davon fürs Alter auf die Seite zu legen, was bei Fia und Elisabeth ja voraussichtlich jedenfalls der Fall sein wird nach erfolgreichem Studienabschluss. Habt ihr euch darüber eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie man Geld fürs Alter anlegen kann, was euch im Alter absichert?
Im Endeffekt wäre es für mich sehr wichtig, eine Immobilie zu haben, wenn ich in Rente gehe. Und ich weiß, dass man mit meinem Studiengang zumindest die Möglichkeit hat, auch nicht schlecht zu verdienen, damit man dahingehend abgesichert ist. Es kann ja auch eine Stadtwohnung sein, so eine kleine Einzimmerwohnung, ist ja wurscht. Aber einfach, dass man etwas sicher hat, das einem nicht weggenommen werden kann, im besten Fall auch noch.
Also aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man sich beraten lässt gegen Honorar. Und dass die Beratung nicht darüber bezahlt wird, dass der Berater nachher Produktprovisionen erhält. Diese Produktprovisionen führen nämlich dazu, dass die Produkte, die hohe Provisionen enthalten, für den Berater attraktiv sind. Das sind aber gleichzeitig die Produkte, die für die VerbraucherInnen eher nicht attraktiv sind. Sodass zum Beispiel Inhalt der Beratung auch sein kann, mach jetzt noch nichts, warte, bis du deinen Arbeitgeber gefunden hast, lass das Thema Immobilie jetzt erstmal, bis du weißt, du bleibst länger irgendwo oder nicht. Also dass halt auch von Sachen sinnvoll ab- oder zugeraten werden kann.
Aber bisher haben wir noch nichts verpasst. Also wir studieren, wir haben noch kein Geld, also haben wir noch nichts verpasst.
Im Studium kann man natürlich, wenn man Geld übrig hat, schon mit der Altersvorsorge anfangen, muss es aber nicht. Was man während dem Studium, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, anfangen kann, das ist so ein Aktien-ETF-Sparplan. Nicht, weil das jetzt unbedingt notwendig wäre für die Altersvorsorge, aber einfach, um das schon mal kennenzulernen mit kleinen Beträgen. Mit denen kann man also breit gestreut in den Aktienmarkt investieren.
Also ETF steht für Exchange Traded Fund, übersetzt heißt das börsengehandelter Fonds, also ein Aktienfonds, dessen Wert zum Beispiel auf dem deutschen Aktienindex DAX beruht.
Also man kann das inzwischen schon ab einem Euro, also jedenfalls ab kleinen Monatsbeträgen. Also später, wenn man dann entsprechend Geld übrig hat, kann man durchaus einen deutlich größeren Teil seines Einkommens in Aktien-ETFs investieren. Insgesamt sollte man so 10-15%, wenn man angestellt ist, seines Nettos zusätzlich neben der gesetzlichen Rente fürs Alter ansparen.
Aber, und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft für Fia und Elisabeth, man sollte sich nicht zu früh Finanzprodukte womöglich aufschwatzen lassen, die einen dann finanziell binden, sondern abwarten, bis man seinen beruflichen Weg gefunden hat, aber dann entschlossen handeln.
Früh ist gut, aber ansonsten muss man im Studium das Thema Altersvorsorge einfach noch nicht angehen. Danach ist dann aber eben tatsächlich ein guter und wichtiger Zeitpunkt, sich drum zu kümmern. Also länger sollte man es dann tatsächlich nicht mehr aufschieben.
Schon fangen hier ein halbes Dutzend alte Damen, ausschließlich Damen muss man sagen, an, in den Knien zu wippen, mit den Armen vor und zurück zu schwingen und sich rhythmisch zur Musik zu bewegen. In einem halb verglasten Raum mit wunderbarem Ausblick in den Garten und auf den Spielplatz einer Kita. Gesundheit nach Noten heißt hier das Angebot, eins für ältere Menschen im Haus Roberto, einem Haus der Generation im Berliner Bezirk Lichtenberg. Es gibt hier ein kleines Café, jede Menge Freizeitangebote und eine Beratungsstelle, das Büro 55+, wo sich ältere Menschen Hilfe holen können, zum Beispiel bei der Beantragung von Leistungen und Zuschüssen. Dazu muss man sich da aber erst einmal hineinwagen und sich und anderen dann eingestehen, dass man Hilfe, vielleicht sogar auch finanzielle Hilfe braucht. Und das ist nicht immer so ganz einfach. Mit mir wollte hier niemand über Altersarmut sprechen, also frage ich jetzt mal Cordula, selbst schon 70, das ist hier die Übungsleiterin bei Gesundheit nach Noten. Ist Armut denn hier manchmal ein Thema bei Ihnen und Ihren sportlichen Damen?
Also ich betreue eine Generation, wo wirklich über Geld nicht so gern gesprochen wird. Man hält sich da sehr, sehr bedeckt. Ja? Ich kann das nicht wirklich einschätzen, ob da jemand aus meiner Gruppe in dieser Situation ist. Weil über Geld spricht man nicht.
Viele der Seniorinnen und Senioren wohnen hier in den umliegenden Plattenbauten, viele schon seitdem die Häuser in den 1970er Jahren gebaut wurden. Und weil die Wohnungen zu DDR-Zeiten in der Regel an berufstätige Menschen verteilt wurden und weil in der DDR viel mehr Frauen gearbeitet haben als im Westen, haben die nun häufig auch eine etwas bessere Rente. Und ob jemand arm ist oder nicht, ist rein äußerlich ja auch selten zu erkennen. Alle Damen hier tragen moderne Sportkleidung, sind gepflegt, einige haben schon körperliche Einschränkungen, vielleicht auch eine Krankheit, die nicht so auf den ersten Blick zu sehen ist. Können Sie denn da im Falle eines Falles die eine oder andere motivieren, Unterstützung auch anzunehmen?
Bei verschiedenen Damen aus meiner Sportgruppe habe ich gesagt, beantragt ein Pflegegrad. Es steht euch zu. Gab wirklich Damen, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, ja. Aber ich versuche sie darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten gibt. Deswegen bin ich auch der Meinung, Altersarmut müsste es eigentlich gar nicht geben. Es gibt wirklich Möglichkeiten hier, aber die dann für mich zu nutzen, das ist sehr, sehr schwierig, wenn man alleine ist und wenn man niemanden hat. Das ist ganz, ganz schwer.
Und deshalb gehe ich jetzt mit Cordula ein paar Türen weiter auf dem Flur zu Beatrice Ewald vom Büro 55 plus gut älter werden in Lichtenberg. Beatrice Ewald ist hier für die Sozialberatung zuständig, also berät zu den Themen Wohngeld als Zuschuss zur Miete, Grundsicherung, falls die Rente sehr niedrig ist, Grundrente als Zuschlag zur Rente für Menschen, die viele Jahre Beiträge gezahlt haben und trotzdem nur wenig Geld bekommen. Oder, wenn jemand gesundheitlich eben schon so eingeschränkt ist, ein Pflegegrad und Pflegeleistungen beantragt werden können. Was sind Ihre Erfahrungen? Wollen die Menschen Beratung, um am Ende vielleicht mehr Geld im Portemonnaie zu haben?
Das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Leute sehr genügsam sind und so sagen, also ich habe eine Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf und mir geht es ja eigentlich nicht so schlecht, wo wir von außen vielleicht sagen würden, Mensch, guck doch mal. Ich habe eine ältere Dame begleitet, die aus Mexiko stammt und die lebt von einer Mini-Rente, wo alle irgendwie so denken, oh, wie schafft sie das? Und dann habe ich ihr gesagt, ihnen steht aber das und das zu. Grundsicherung im Alter und das will sie nicht. Das will sie nicht, weil da so viel Scham dahinter ist und sie sagt, ich war ja mein ganzes Leben lang arbeiten, jetzt kann ich doch keine Sozialleistung beantragen. Wo alle sagen, doch, das steht ihnen zu, gerade deswegen. Und sie möchte es trotzdem nicht. Und dann fallen diese Leute, die niemanden haben, die fallen aus dem Raster und die tauchen auch bei uns nicht auf. Die sind ja unsichtbar.
Und deshalb geht Beatrice Ewald zum Beispiel auch in die Einkaufszentren, um ältere Menschen zu ermuntern, doch mal hierher zu kommen. Oder sie verteilt Postkarten in den Briefkästen hier in der Gegend. Hier wohnen sehr viele ältere Menschen. Was sind denn die häufigsten Themen derer, die es bis hierher in ihre Beratungsstelle dann schaffen?
Alles, was Pflege angeht, das wissen die tatsächlich nicht. Und oft ist ja das Thema, wenn die in so einer Platte wohnen und nicht mehr so mobil sind, wie kann ich das Bad umbauen? Also da gibt es ja auch Mittel und Wege und das wissen die Menschen auch nicht. Also sie wissen nicht, dass es Zuschüsse von den Pflegekassen gibt und dass einige Wohnungsgenossenschaften sogar auch gewillt sind, da einen Zuschuss zu geben. Und Pflege, also wirklich alles um Pflege, sei es, mir steht ein Pflegegrad zu. Oder dann habe ich einen Pflegegrad, aber was kann ich damit machen? Oft fängt es ja im Kleinen an, ne? Ich brauche jemanden, der mich unterstützt beim Einkaufen. Ich kann nicht mehr alleine meine Gardine abhängen, da brauche ich Unterstützung. Dafür gibt es diesen Entlastungsbeitrag von den Pflegekassen, aber das sind nur 125 Euro. Das heißt, das reicht nicht. Und wenn die Leute kein gutes soziales Netz haben, im Sinne, dass da vielleicht noch Kinder da sind, die unterstützen, oder dass Nachbarn da sind, die unterstützen, dann sind die raus aus dem System. Die fallen durchs Netz. Wenn dann ein Anbieter, ich sag mal, eine Einkaufshilfe 30 Euro die Stunde nimmt, dann kann man sich ausrechnen, wie oft der Mensch sich das leisten kann. Und das zu sagen, dass mir das zu teuer ist, würden die in meinen Beratungsgesprächen nicht tun. Aber ich merke, dass das dann so eine Blockade ist. Und das ist, glaube ich, die Krux im ganzen System.
Weil die Probleme größer geworden sind und sich die Menschen seit Corona überhaupt erst so langsam wieder hierher trauen, steigt die Zahl der Ratsuchenden. Denn mit dem gut gemeinten Tipp, dass man ja alles auch ganz prima online machen könnte, können viele Seniorinnen und Senioren überhaupt nichts anfangen, weil sie eben mit digitalen Medien nicht umgehen können. Cordula hat mir eben erklärt, die Digitalisierung mache das Leben für die meisten älteren Menschen nicht einfacher, sondern komplizierter und noch dazu auch noch teurer. Wer sein Konto zum Beispiel nicht online führt, muss für jede einzelne Überweisung mit einem Überweisungsträger bis zu 2 Euro bezahlen. Was halten Sie von der Digitalisierung?
Ich muss mir ja dann erstmal diese Technik zulegen. Das kostet einen Haufen Geld. Und wenn einer sowieso wenig Geld hat.
Also das sehe ich total als Problematik, die voranschreitende Digitalisierung. Und dann fängt es aber an, okay, vielleicht habe ich einen PC, aber ich habe keine E-Mail-Adresse. Wie mache ich denn das? Also habe ich tatsächlich mit 3 Menschen, denen habe ich hier eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und dann kommen die ja, was weiß ich, einmal im Vierteljahr, dann rufen wir das Postfach auf, damit die halt nachschauen können, was gekommen ist. Und das begleite ich, weil ich so denke, wer macht das sonst, wenn ich das nicht mache? Und dann versuche ich das so ein bisschen abzufangen.
Aber abfangen kann man natürlich nur bei Menschen, die den Weg in die Beratungsstelle irgendwie gefunden haben. Cordula hat ihn gefunden, vor ein paar Jahren bereits, hat sie sich hier beraten lassen und dann mit Beatrice Ewalds Hilfe Wohngeld beantragt. Und inzwischen verbringt sie hier auch einen ganz großen Teil ihrer Zeit, zum Beispiel als Betreuerin für die Seniorenplauderecke, für die Teezeremonie oder als Übungsleiterin für Gesundheit nach Noten. Und dafür gibt es dann auch noch ein paar Euro und das ist ein kleiner zusätzlicher Anreiz, oder?
Mir ging es nicht mal in erster Linie darum, einen kleinen Zuverdienst eventuell zu haben. Ich brauchte die Menschen um mich rum. Mir konnte nichts Besseres passieren. Also da hängt mein ganzes Herzblut dran. Und ich bin ein absoluter Fan von dem, was hier passiert.
Jeder kann seinen eigenen Rhythmus finden. Hauptsache mal Spaß.
Das war unser Wochenendjournal. Altersarmut, noch immer ein schambesetztes Thema. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Nehls.